Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Dieses Mal mit einer wilden Fragerunde und wir klären unter anderem, welche Serie den besten Twist hat und was die dämlichsten deutschen Filmtitel sind. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava.
Ganz herzlich willkommen bei einer neuen Runde Filmpalava. Heute nochmal eine wilde Fragerunde und wir fackeln nicht lange. Ich lege sogar direkt los. Ich habe die Ehre. Welche Person aus den deutschen Medien würdet ihr gerne mal in einem Film sehen?
Ja, schwere Frage fand ich, weil ich erstmal so überlegt habe, wer ist denn überhaupt aus den deutschen Medien noch relevant, wenn ich irgendwie in einem Film sehen wollen würde. Mhm. Dann war aber meine Antwort, ich würde gerne Harald Lesch in einem Star Trek Film sehen. Einfach, weil der so ewig lange physikalische Sachen mir erklärt hat.
Der mit der Glatze und Brille. Der
ja, von Physiker. Alpha Centauri, ja, der immer die physikalischen Sachen erklärt hat. Und irgendwie passt der gut zu Star Trek und den irgendwie als so den Schiffsingenieur oder den Schiffsphysiker oder sowas, fände ich irgendwie cool, den da zu sehen, tatsächlich. Aber ich hatte wirklich Probleme mit der Frage. Ich dachte so, ja.
Also ich muss sagen, ich finde schon respektabel, dass du dir dazu noch ein Setting überlegt hast. Weil ich habe einfach überlegt, wen würde ich gerne überhaupt mal in einem Film sehen. Völlig unabhängig vom Setting. Aber das passt tatsächlich sehr gut. Ich habe mich einfach gefragt, wen würde ich einfach wirklich gerne mal in einem Film sehen? Und habe dann auch den Medienbegriff natürlich etwas, ich sag mal, weiter aufgefasst. Also Personen, die in den Medien zu sehen sind oder und oder waren. Und ich würde unglaublich gern Angela Merkel mal in einem Film sehen. Vielleicht sogar so in einem Comedy-Film oder so. Ich fand die schon manchmal ganz witzig eigentlich. Ich glaube schon, dass die Frau Humor hat. Und irgendwie so in der Comedy, ich hatte dann, das Witzige ist, ich habe Ellie die Frage vorgelesen, meinte auch so, ja, ich hätte dann so in Richtung Politik gedacht und sie direkt so Angela Merkel. Ich dachte so, ja, das war auch mein Gedanke. Also scheinbar bin ich damit nicht ganz alleine. Wir hatten da noch kurz
Merkel
über
Stand-up.
Ja, genau, Stand-up mit Angela Merkel. Ich hatte da noch kurz über Söder nachgedacht, auch einfach für den Spaßfaktor. Aber nee, also Angela Merkel wäre schon meine ernsthafte Antwort, natürlich so halb ernsthaft, aber ich glaube schon, also irgendwie würde ich das gerne sehen, ich weiß nicht. Das hat der Gedanke hat mir gefallen, dann habe ich es genommen.
Ich find's gut. Insgesamt die Politikerschiene durchgehen, also so ein Karl Lauterbach oder so, könnte ich mir da auch mal gut vorstellen. Aber ich muss sagen, Angela Merkel würde ich noch viel lieber in irgendeinem Actionfilm sehen, wo die erstmal gar nicht reinpasst.
Ja,
das würde mir gefallen. Ja. Ich habe auch gar nicht so weit gedacht, ich hatte unfassbar viele Probleme selber mit der Frage. Bin dann aber im Endeffekt im ganzen Rocket Beans-Universum gelandet und habe Florentin Will genommen. Der hat ja, glaube ich, irgendwie auch sogar eine Schauspielerausbildung oder zumindest so in die Richtung.
Hat er, ja.
Und der war in so Werbespots und sowas schon drin, aber ich habe jetzt gar nicht so tief gegraben, ob der schon mal einen Film gedreht hat.
Ich glaube, einen Film nicht, aber die haben mal so Sketche gedreht früher.
Ja, ja.
Also das schon, ja.
Genau. Gute Arbeit Originals.
Genau. Ja.
Und da haben die auch einen Trailer gedreht für einen Pseudo-Film, der so Indie-mäßig war. Mhm. Damit war der auch bei Kino Plus, also ich erinnere mich daran.
Oh. Das war vielleicht vor meiner Florentin-Bildzeit.
Ja.
Haben nicht sogar Florentin und Eddie, haben die nicht in irgendeinem Film mal mitgemacht? Vielleicht war es nur so ein Kurzfilm oder so, wo als es irgendwie um so ein Kinderparadies ging. Und der eine ist da irgendwie der Chef oder so. Irgendwas gab es da mal. Nee, ernsthaft, irgendwas gab es da mal. Aber es ist jetzt so richtiges Halbwissen gerade. Aber ich kann mich da an irgendwas erinnern, wo die mitgespielt haben. Aber gut.
Aber dann haben wir auch direkt den Drehbuchautor, oder? Das muss dann Stefan Tietze schreiben.
Ja, das stimmt.
Ja. Und der Titel vom Film, Warum Häuser brennen, Fast.
Den checke ich nicht.
Fast, das verstehe ich auf jeden Fall. Mit How to Sell Online Drugs Online Fast.
Kennt ihr nicht das Meme, dass Florentin nicht glaubt, dass Häuser brennen können?
Nein. Nee, kenne ich auch nicht.
Könnt ihr mal checken. Florentin Will ist nicht davon überzeugt, dass Häuser brennen können. Ist eine ganze Sache. Naja, gut.
Ich finde den Typen auf jeden Fall, ich bin scheinbar nicht so ein tiefer Fan, wie ich dachte, aber ich finde den super sympathisch und bei so Pen-and-Paper-Runden hat man auf jeden Fall immer auch gemerkt, der hat das richtig drauf. Also der in so einem kompletten Film ist, glaube ich, auch relativ egal, was er spielen würde. Der wird's rocken.
Ja, also würde ich mitgehen, der hat auf jeden Fall das Talent dafür.
Gerne auch mit Angela Merkel und Harald Lesch. Also
ja, warum nicht?
Den Star Trek mit Angela Merkel, Harald Lesch und Florentin.
Ich find's gut.
Oh ja.
Oder haben wir nicht letztens irgendwann auch mal so Filme pitchen müssen?
Ja.
Könnte man nicht irgendwas davon nehmen und dann die drei da reinstecken?
Ja.
Auf jeden Fall.
Gib mir 100 Millionen und ich mach dir das. Alright, dann würde ich mal eine Frage nehmen, die uns eingereicht wurde via Instagram von Sascha. Und er hat uns gefragt, was ist euer Lieblingsfilmzitat aus dem Bereich Comedy?
Ja, also erstmal danke für die Frage an Sascha. Ich fand die Frage tatsächlich relativ schwer, aus dem Grund, dass ich eher jemand bin, ich mag Situationskomik. Und das Problem dabei ist dann aber, dass Situationskomik ja nicht unbedingt ein Zitat beinhaltet. Sondern ich mag halt sowas wie bei Scrubs, wie Ted so auf dem Tisch ausrutscht mit der Hand. Das finde ich absolut herrlich. Oder dann habe ich gedacht an OSS 117 mit der Tanzszene. So, das alles dachte, wo ich dachte, so, das sind für mich so richtige Highlights, die ich im Kopf habe. Und ich musste dann mit Zitat tatsächlich etwas tiefer graben. Und ich bin am Ende gegangen mit einem Film, den ich halt in meiner Jugend richtig witzig fand und richtig gefeiert habe. Und zwar der Schuh des Manitou, und habe das Zitat genommen, sie haben den Klappstuhl ausgegraben. Weil ich auch den ganzen Dialog darum herum so herrlich fand. Mit dem Sinne von, nee, das haben wir gar nicht mehr und wir haben kein Kriegsball. Ja, was haben wir denn da? Ja, wir haben einen Klappstuhl. Ja, dann lass uns den Klappstuhl ausgraben. Und ich mochte den Film einfach damals sehr und fand das Zitat auch sehr witzig. Und deswegen bin ich damit am Ende gegangen. Wenn ich jetzt noch wahrscheinlich ein Jahr drüber nachdenken würde, würde mir bestimmt noch was Witzigeres einfallen. Aber
ja, ja, klar.
Das war auf jeden Fall eins der Zitate, die ich sehr witzig fand in dem Film.
Geht mir nämlich absolut genauso. Ich habe ganz viele Szenen bin ich durchgegangen, aber ich habe nicht so richtig das Zitat gefunden. Deshalb habe ich jetzt so ein leichtes auch Stellvertreter-Zitat. Und zwar ist es einfach aus einem der Nackte Kanonen-Filme. Und ich finde, Nackte Kanone hat einfach, also da findest du viel, da findest du auch coole Zitate. Da ist irgendwann, ist er mit diesem Mädel draußen und sie fragt ihn, hättest du noch Lust auf einen Schlummertrunk? Ich trinke nie beim Schlafen. Es ist dämlich. Es ist so auch nicht sonderlich lustig. Aber
mit Leslie Nielsen passt
das Ganze. Und da sind so viele so geile Szenen, finde ich. Ich hatte mir nochmal so ein Best-of angeguckt. Du liebst ja auch diese Szene am Hafen und so.
Die ist so geil.
Ja, das ist mir noch eingefallen, deshalb würde ich damit gehen. Sonst finde ich aber auch noch, wenn ich das noch nennen darf, das ist nur eine Fleischwunde von dem Ritter.
Nein, das darfst du nicht nennen.
Das nehme ich nicht. Ich gebe, ohne das zu nennen, weiter an Niklas.
Ich habe nämlich diese famosen Quote, "This is but a scratch" vom Dark Knight von Ritter der Kokosnuss. Also finde ich einfach eine der besten Szenen. Und deswegen einfach, ja. Ist mein Zitat.
Ja, stark. Die ganze Szene ist
geil. Die ganze Szene ist grandios.
Ja.
Also, wo der zuerst der Arm abfliegt. Aber es ist auch oft, finde ich, also die Zitate alleine funktionieren nicht. Du musst halt die Szene dazu irgendwie vor Augen haben. Deswegen fand ich das auch ein bisschen schwierig tatsächlich.
Ja, voll.
Aber jetzt möchte ich von, wer war das, Sascha?
Ja.
Sascha, natürlich freuen wir uns über deine Antwort auch hier.
Genau.
Auf jeden Fall. Und auch da nochmal vielleicht, weil wir jetzt die Zuschauerfrage ja auch mit reingenommen haben, gerne die Aufforderung, wenn ihr da gute Fragen habt, die gerne auch uns zu schicken. Und die könnte man sogar auch unter dem Video kommentieren, ne? Weil ich sag mal, bei denen wäre es ja nicht schlimm, wenn wir die vorher auch sehen. Von daher, da könnt ihr auch gerne einfach kommentieren, wenn ihr eine gute Frage habt, die wir beantworten sollen. Immer gerne her damit.
Sehr gerne.
Ich hatte auch noch eine Frage an euch. Also insgesamt drei, aber die erste, die ich an euch hatte, war, welche Serie hat denn den besten Twist? Wir hatten das, glaube ich, schon mal mit Filmen besprochen. Mhm. Aber ich bin ja noch interessiert, welche Serie hat eurer Meinung nach denn den besten Twist?
Oh, ich habe hier mehrere stehen. Also erst ist mir gar nichts eingefallen, dann habe ich gegraben und dann gibt es schon so ein paar. Und ich möchte jetzt nicht so das Oberoffensichtliche nehmen. Deshalb gehe ich mit Westworld. Weil bei Westworld, ich weiß nicht, wer da Staffel 1 und 2 gesehen hat, da gibt es den einen oder anderen Twist noch. Und ich sag mal nur den Namen Bernard. Das ist da ein sehr wichtiger Charakter. Um den passiert herum recht viel. Und mehr sage ich da auch gar nicht zu. Ist auf jeden Fall geil gewesen. Und erste Staffel finde ich auch noch absolut fantastisch.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Finde ich einen sehr guten Pick. Ich habe eine deutsche Serie genommen und nehme Dark tatsächlich. Mhm. Weil ich finde, Dark hatte, da würde ich mich vielleicht sogar auch auf die erste Staffel beschränken. Mhm. Weil ich finde, Dark hat sich später auch ein bisschen verheddert. Aber in der ersten Staffel, da waren noch Twists drin, die wirklich richtig gut umgesetzt waren. Und die Serie war einfach so mysteriös, hat so Spaß gemacht. Und ist zufriedenstellend in der ersten Staffel, sage ich mal, dann noch richtig zum Mann gebracht.
Auf jeden Fall. Ich werde ein bisschen den Fanservice bedienen und nehme mal das Offensichtliche. Aber ansonsten wird uns vorgeworfen, dass wir es nicht genannt haben. Und zwar habe ich Mr. Robot genommen. Der, glaube ich, einen so, oder nicht nur einen, sondern vielleicht sogar so den krassesten Twist in der ersten Staffel hat. und vor allen Dingen in der zweiten Staffel auch es schafft, nochmal einen guten Twist zu setzen, finde ich persönlich. Also deswegen, ich denke auch, dass viele Leute, die die Serie gesehen haben, mir dazu stimmen werden, dass Mr. Robot auf jeden Fall quasi darauf ausgelegt ist, dass es den Twist gibt.
Ich habe nur die erste Staffel gesehen, tatsächlich.
Ja, aber da war auch schon einer der großen Twists quasi drin, oder eigentlich sogar zwei klein, also ein großer und noch ein kleiner. Und in der zweiten Staffel gibt es nochmal einen Twist, der, finde ich, auch eigentlich ganz gut funktioniert. Genau.
Ich hatte noch Ende von Invincible, erste Staffel.
Oh, ist auch gut.
Das war,
oder erste Folge, kannst du auch machen.
Ja, vielleicht war es auch erste Folge. Ende von der ersten Folge war es, glaube ich, wo man so dachte, ach, da geht das hin. Und ich muss auch sagen, Game of Thrones hat zum Teil auch das, ich sag mal, einfach mit Hodor, das haben die auch noch gut hinbekommen, bevor es zu spät wurde.
Ja, oder auch da Ende erste Staffel allein schon, ne? Weil du denkst so, ja, okay, Ned Stark ist halt der Hauptcharakter, irgendwas, und dann so, oh, nee, das wird schwierig.
Red Wedding, ja, da gibt's schon einiges.
Ja.
Ich finde auch, man muss Black Mirror nochmal erwähnen.
Ja, hatte ich auch.
Weil es in jeder Folge ist dann natürlich anders, aber viele Folgen haben Twists, die irgendwie doch sehr gut funktionieren. Manche nicht ganz so gut, aber.
Das stimmt,
ja. Musst du letztens noch über diese Tinder-Folge nachdenken. Erinnert ihr euch an die,
wo so zwei zusammengematcht werden?
Genau, und dann quasi das Leben ausleben in dieser Simulation.
Ah,
und
ja.
Und so testen.
Genau, und erst am Ende erfährst du quasi. Du fragst dich die ganze Zeit, was ist das für ein komisches Konzept, dass da irgendwann nach der festen Zeit eine andere Person kommt und so. Und Black Mirror hat da echt viele coole Folgen, finde ich.
Boah, da könnte ich auch noch mal irgendwann einen Rewatch wagen.
Ja, weil man vergisst auch viel.
Ich habe viel vergessen und eigentlich waren da echt ein paar sehr coole Folgen.
Ja.
Ein paar auch komische, aber ja. Weiter geht's. Was ist der dämlichste Filmtitel oder auch die dämlichste deutsche Übersetzung eines Filmtitels?
Viele Auswahlmöglichkeiten. Ich habe hier mehrere stehen. Ich nenne erstmal nur eine und dann gehen wir durch und dann kann ich vielleicht noch mehr. Mhm. Ich will euch ja nichts wegklauen.
Ja.
Ich finde, die dümmste ist Vergiss mein nicht für Eternal Sunshine of a Spotless Mind.
Mhm. Ja.
Das finde ich einfach bescheuert. Das war ein Grund tatsächlich, warum ich den Film erst sehr spät gesehen habe, weil ich diesen Titel so scheiße fand und dachte, nee, wirkt für mich wie so ein 0815 Liebesfilm irgendwie, keine Ahnung. Ja.
Ich find's nur witzig, weil ich den genau denselben Film auch erst hatte, dann dachte, aber der Titel passt zumindest noch irgendwie zum Inhalt. Aber ich verstehe, dass der Titel einen erstmal abschreckt. Aber ja, absolut. Ich habe auch hier zumindest zwei, drei. Mhm. Ich habe zwei Hits, die ich ziemlich witzig finde. Die bewahre ich mir jetzt aber auch noch auf fürs Ende und sage erstmal einen, wo ich mir schon seit der Film rauskam, mich gefragt habe, warum eigentlich. Nämlich Taken wird 96 Hours. Und das habe ich noch nie verstanden, warum man den Titel aus dem Englischen ins Englische übersetzt und einfach ein bisschen umändert. Fand ich schon immer dämlich. Aber ich habe gleich noch zwei Knaller.
Aber jetzt lasse ich erstmal den Taken noch, ne? Weißt du, wie der zweite und dritte Teil heißt?
Nee.
Der zweite Teil von Taken im Deutschen heißt 96 Hours, Taken 2.
Das ist kein Scherz. Das ist stark.
Das ist der offizielle Titel.
Das ist stark.
Offizielle Titel davon.
Ja. Ach ja, ich habe natürlich auch so eine dämliche Übersetzung genommen. Und was mich immer noch nervt, ist, eigentlich heißt der in Bruges, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, oder in Bruges, und deutsch ist es Brügge sehen, Punkt, 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 und sterben, Fragezeichen. Und ich finde, der hat was Eigenständiges, da würde ich noch recht geben, aber das geht nicht runter, ich verstehe es auch nicht ganz. Ich finde den ganz schlecht. Ich mag, also dafür, dass es so ein cooler Film ist, hätte man den in Deutsch einfach in Brügge genannt, hätte ich es cooler gefunden. Oder einfach nur Brügge.
Ja.
Aber diese Brügge sehen, Punkt, Punkt, Punkt und sterben, Fragezeichen.
Tatsächlich.
Fragezeichen im Film finde ich eh schon scheiße.
Das ist so ein bisschen die Sache, der Film ist so gut, dass ich mit dem Titel wieder was Positives assoziiere. Deswegen.
Das ist vollkommen richtig, ja.
Ja.
Und ihr werdet ja bald noch ein paar hinterherballern. Ich habe nur einen, deshalb möchte ich noch sagen, dass ich Stirb langsam auch richtig dämlich finde. Das heißt Die Hard.
Ja.
Und Stirb langsam ist einfach nicht die Übersetzung davon. Und Stirb langsam macht auch, finde ich, nicht wirklich Sinn, weil da stirbt niemand langsam. Es geht ja eher um Brutalität. Deshalb nervt mich dieser Titel auch. So, jetzt dürft ihr losschießen.
Ja, es gibt da so ein paar Klassiker, aber was ich auch immer geil fand, den habe ich, glaube ich, hier letztens irgendwann schon mal erwähnt, ist Airplane, der auf Deutsch heißt Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug.
Ja, stark, ja, ist stark.
Ich meine, Touché, wenn du den Flugzeug nennen würdest, ist auch ein bescheuerter Titel, aber einfach bei Airplane ihn zu belassen, ist vielleicht
besser gewesen, ja.
Hätte man geschafft.
Ja, aber Marcello, was ist dein nächster?
Ich hätte noch Hot Fuzz, der heißt ja auf Deutsch auch erstmal Hot Fuzz, hat aber noch einen kleinen Untertitel, nämlich Hot Fuzz, zwei abgewichste Profis. Ja. Was ich schon mal wirklich auch, das muss man noch anfügen, sonst kommt der Film nicht an, Leute.
Ja.
Ja. Ich habe noch einen zweiten, aber ich lasse den Niklas erstmal.
Okay, dann mache ich mal weiter mit einem Film aus den 80ern. Der heißt Up the Creek.
Nein, das ist auch meiner. Das ist auch meiner.
Ja,
ja, ist auch meiner.
Okay, dann sag uns, wie er auf Deutsch heißt.
Er heißt auf Deutsch das turbogeile Gummiboot.
Ach, das habe ich in so einer Liste gesehen, hat er mich im Film
getan.
Aber ich kannte den nicht.
Ja. Ich habe nämlich dann auch nochmal gecheckt, was es denn so alles gibt. Und da kam das unter anderem bei.
Ja.
Das ist so dämlich, dass es fast schon wieder ein bisschen cool ist, muss ich leider sagen.
Das turbogeile Gummiboot finde ich auch so einen nicen Filmtitel einfach.
Aber wie oft man einfach denkt, boah, der Film ist so grauenhaft übersetzt, der Titel und so, das passiert so häufig.
Von Englisch in Englisch, das verstehe ich dann zum Teil einfach nicht.
Ist oft eine Copyright-Sache, glaube ich, aber das, ich verstehe das auch nicht. Also,
ja. Marcel, du hast aber noch was, ne?
Nee, das war ja meins. Also, das
ach,
war
das war der. Ja. Ah, ja.
Okay. Dann bin ich dran mit einer Frage, oder?
Mhm.
Was ist oft romantisch dargestellt in Filmen, aber super creepy im echten Leben?
Das fand ich eine wirklich schwierige Frage tatsächlich. Ich habe aber jetzt was gefunden, mit dem ich halbwegs zufrieden bin. Und zwar der heiße Verbrechertyp. Und zwar, wenn ich so denke an Fast and Furious, Gesetz der Rache, Prison Break, Phantom der Oper. Das sind alles eigentlich so Hauptcharaktere, die, sag ich mal, charakterlich problematisch sind eigentlich. Wenn du mit dir mal wirklich vor Augen führst, was die da eigentlich so tun. Und das ist, finde ich, in ganz vielen Filmen so, dass du halt irgendwie diese Bad Boys hast, die eigentlich wirklich Scheiße machen, aber halt total so ein bisschen schon glorifiziert werden und dann auch so die coolen Typen halt sind. Und da denke ich mir immer, na, ich weiß nicht, ob man das im echten Leben so mit so einem Schwerverbrecher oder so, wie gesagt, Gerald Butler, der so irgendwie schon auch wahrscheinlich, ich bin jetzt nicht keine Frau, aber der, glaube ich, da schon auch manchmal ganz gut ankommt als Mann. Und der dann so bei Gesetz der Rache aber so ein nach dem anderen einfach niedermetzelt quasi. Aber irgendwie trotzdem nicht so ganz negativ dargestellt wird. Und das geht auch in die ähnliche Richtung wie sowas wie You zum Beispiel. Wo du auch sagst, ja, irgendwie hat der Typ ja trotzdem was. Obwohl das, was der macht, halt wirklich dermaßen wirklich abscheulich ist. Aber irgendwie denkst du dir, ha, aber irgendwie schon auch ein heißer Typ so. Denke ich mir jetzt nicht, wenn ich das schaue. Aber ich glaube schon, dass das so. Und das, finde ich, ist halt bei ganz, ganz vielen Serien und Filmen kommt das irgendwie durch und wird da halt oft so ein bisschen romantisiert und ist dann im echten Leben, finde ich, ziemlich creepy.
Mhm. Ja, auf jeden Fall.
Ich habe mich ein bisschen an diesem romantisch auch aufgehangen. Deshalb habe ich die ganze Zeit irgendwelche Liebesdinge durchgesucht. Und ich kann auch keine richtigen Filme nennen oder Serien, wo das vorkommt. Aber insgesamt einfach so Szenen, wo ein Kerl einfach unendlich aufdringlich die ganze Zeit der Frau hinterherrennt, die lässt den abblitzen und geht dann weg und dann gibt es hin und wieder so Szenen, wo er dann einfach ihren Arm greift. Und das wird dann in der Serie oder im Film immer so dargestellt, als wird er jetzt so ganz locker den Arm greifen, dann dreht sie sich um und dann reden sie und dann ist doch wieder alles gut. Aber insgesamt finde ich es, im echten Leben würde ich mir das einfach hart übergriffig vorstellen und würde mir denken, verfickter Wichser, packt mich nicht an.
Um es mit den Worten von Thomas Gottschalk zu sagen, rein dienstlich angefasst.
Rein dienstlich angefasst, genau. Das kommt der Sache recht nah. Und eine Szene, zumindest bei How I Met Your Mother, da gibt es auch einiges, aber dass Ted ewig wartet, bis irgend so ein alter Crush von ihm Single wird und der da die ganze Zeit beobachtet.
Ja.
Kann man romantisch sehen? Ich finde es doch eher creepy.
In die Richtung geht auch meine Antwort. Ich finde, viele Sachen, die romantisch dargestellt werden in Filmen, sind eigentlich eher so Stalker-Sachen und so creepy Sachen, die man eigentlich, wenn das jetzt im echten Leben passieren würde, sehr komisch finden würde. Und da habe ich konkret die Sache, dass Menschen exorbitante Reisen auf sich nehmen, um diese Person wiederzutreffen. Die haben dann irgendwie ein Mädel einmal getroffen oder so und mit der am Abend gesprochen, aber die sagt, ja, ich fliege aber morgen nach Thailand. Und am nächsten Tag sagt er, ja, das war wahrscheinlich die Liebe meines Lebens. Ich fliege jetzt auch nach Bangkok oder nach Thailand und stelle sie da zur Rede und verabrede mich mit ihr. Und da muss ich sagen, das fände ich im Real Life so creepy. Also
da muss ich direkt an Eurotrip denken.
Ich war auch direkt bei Eurotrip,
ja. Eurotrip zum Beispiel, ja. Also, und das gibt's ja häufig. Diese dramatischen, großen Aktionen, wo irgendwie um die halbe Welt gereist wird oder sowas oder hinterhergereist wird, wo ich immer denke, Boah, wenn das jetzt nicht so dargestellt worden wäre, wie es dargestellt worden wäre, wäre es einfach nur creepy und stalker auf allem.
Mhm. Aber ja, das stimmt wohl.
Na gut, Marcello.
Stimmt, ich bin schon wieder dran. Ja, ich habe mal eine etwas vielleicht außergewöhnliche Frage gestellt, aber vor allen Dingen eine sehr subjektive Frage. Und zwar, welcher Schauspieler oder welche Schauspielerin hat den schönsten Namen? Da bin ich jetzt sehr gespannt, was ihr da gewählt habt und nach welchen Kriterien.
Ja. Mhm, ja, sehr gute Frage. Ich habe IMDb geöffnet und irgendwelche Namen durchgegangen, weil mir ist ad hoc jetzt niemand eingefallen. Und ich habe jetzt eine Schauspielerin und einen Schauspieler. Ich hoffe, ich darf einfach mal beide sagen und nehme da nichts weg. Eine, die wir letztens auch wieder hatten, die Marcel fast perfekt ausgesprochen hat, Anna de Armas. Mhm. Ich finde, das geht gut runter, auch wenn ich es bestimmt auch noch nicht gut ausspreche. Und ich finde immer noch den Namen Keanu Reeves cool, weil der übersetzt kühle Brise heißt. Oh, und das hat natürlich irgendwie noch was Stilvolles und passt irgendwie zu dem ganzen Dude.
Keanu ist auch so selten, ne?
Das ist so, ja, ich weiß gar nicht, ob so oft überhaupt, also ob der überhaupt so standardmäßig als Name gehandelt wird oder eher so was Eigenständiges ist. Aber sowas mag ich immer ganz gerne.
Ist teilweise, finde ich, faszinierend. Das hatten wir schon mal bei Tom Cruise, dass man nicht realisiert, dass der Tom heißt.
Ja. Yeah.
Dass du teilweise bei diesen Stars die Namen nicht mehr als Namen wahrnimmst, sondern die sofort mit dieser Person verbindest.
Also wie so ein Label Keanu, mehr, ne?
So, ja, ja. Ich weiß, dass wenn ich irgendeiner Person begegnen würde und die sagt, ich heiße Keanu, würde ich nur an Keanu Reeves denken. Also weil ich das so krass damit verbunden ist.
Ja.
Naja. Ich gehe auch ein bisschen in deine Richtung, Tobi. Ich habe nämlich so ein Fable für Namen, die ich selber nicht aussprechen kann, aber die so ein bisschen aus dem mediterranen oder lateinamerikanischen kommen. Ich finde, die haben einfach diesen Flair. Also ich habe da so ein paar Beispiele. Penelope Cruz, Javier Bardem, Monica Bellucci. Das sind halt so, ich finde, die haben einen Klang irgendwie. Aber was ich auch mag, sind so richtige wacke Namen, wie Benedict Cumberbatch oder Macaulay Culkin. Ja. Und dann, was ich aber auch mag, sind Namen, die halt eins zu eins zu dem Charakter passen. Clint Eastwood ist für mich so ein guter Name für Clint Eastwood. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie, ja, das sind so meine Namen, die ich schön finde.
Geil. Ja, finde ich cool. Ich bin auch in deine erste Richtung gegangen, also in diese Melodik-Richtung. Ich finde übrigens Monica Bellucci, wenn das gerade ist, super gut. Finde ich sogar besser als meinen Tipp, den ich jetzt genommen habe. Aber ich fand auch, was so auch, finde ich, irgendwie sehr melodisch klingt und für mich so gut runtergeht, ist Catherine Zeta-Jones. Das ist auch so ein langer, aber irgendwie so irgendwie stimmig in sich. Keine Ahnung, Catherine Zeta-Jones. Und als männlicher, ganz offensichtlich für mich, Leonardo DiCaprio. Das ist auch so, das geht so richtig schön. Leonardo ist generell schon das, wie du sagst, man trennt das gar nicht mehr. So ist halt so Leonardo DiCaprio. Weil eigentlich ist Leonardo ja schon ein sehr, melodischer Name. Und dann mit dem Leonardo DiCaprio irgendwie ist das so, mit dem O hinten irgendwie stimmig. Deswegen habe ich den als männlichen und Catherine Zeta-Jones als weiblichen. Aber wie gesagt, Monica Bellucci finde ich fast noch besser.
Ja. Ja, nicht schlecht.
Ja, sehr viele schöne Namen, ja.
Ja.
Ich muss gerade nochmal drüber nachdenken, dass man den Vor- und Nachnamen nicht trennt. Zum Beispiel Robert De Niro ist für mich überhaupt kein Robert, wenn ich so drüber nachdenke.
Ja, stimmt. Das stimmt.
Wenn ich den jetzt Robert nennen müsste, das passt überhaupt nicht.
Robert.
meine letzte Frage kommt. Wer hat eine Filmrolle so sehr perfektioniert, dass man sich niemand anderen mehr in dieser Rolle vorstellen könnte?
Das ist jetzt funny, weil ich habe darauf auch einen Robert als Antwort. Ich habe Robert Downey Jr. Tatsächlich, weil ich finde, ich habe dann zuerst an irgendwelche Rollen gedacht, so klassische große Rollen, so Batman oder sowas, die schon viele Schauspieler hatten oder James Bond oder sowas. Aber dann habe ich gedacht, okay, wer hatte erst, also welche Rolle wurde quasi erst einmal besetzt und hat die so krass geprägt? Und ich finde Robert Downey Jr., ich finde auch den ersten Iron Man Film immer noch fantastisch. Also das, wo immerhin das MCU auch hingegangen ist, Robert Downey Jr. war die perfekte Besetzung für Iron Man und sein erster Film war auch richtig, richtig gut.
Finde ich einen sehr guten Pick. Ich hatte nämlich einen ähnlichen Gedankengang. Ich habe auch überlegt, Rollen, die schon mehrfach besetzt wurden, die haben ja schon gezeigt, dass sie auch mehrfach besetzt werden können, sozusagen. Ich habe auch eher überlegt, was ist ein Charakter, der so wirklich für sich allein steht und der jetzt auch schwer mit jemand anderem sich vorzustellen ist. Und ich bin gegangen mit Johnny Depp und Captain Jack Sparrow. Ich finde auch, das ist so ein markanter Charakter einfach. Ich kann mir da niemand anderen vorstellen als Captain Jack Sparrow. Deswegen war das meine Wahl. Aber ich finde, es ist eine sehr ähnliche Richtung wie dein Iron Man. So Charaktere, die du ganz klar mit dieser Person verbindest und die einfach mit keinem anderen Schauspieler oder Schauspielerin mehr vorstellen kannst.
Ja, Captain Jack Sparrow habe ich auf der 2, also kann ich nur nachvollziehen. Ja. Und wo du gerade Batman meintest, Heath Ledger natürlich könnte man immer noch nehmen, der war natürlich auch eine Traumbesetzung. Ich bin etwas mehr in die Vergangenheit gegangen und bin Jean Reno in Leon der Profi.
Mm.
Weil ich finde, wie der da einfach mit Natalie Portman am Tisch sitzt und immer dieses Abwesen hat, ich finde, der hat das so geil runtergespielt und ich habe nie mehr so einen Typ Rolle gesehen. Mm. Und deshalb hat mir das mega gefallen. Und auch Serien sind mir so ein paar eingefallen, aber das können wir vielleicht mal für eine andere Frage nehmen.
Ja.
Ja, bei Serien ist halt die Sache, die haben so viel Zeit, den Charakter zu prägen. Die haben halt einen riesen Vorteil.
Das ist richtig.
Obwohl wir gerade bei James Bond sind. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber momentan sind alle Bond-Filme bei Amazon Prime. Ich glaube, das ist jetzt 25 Jahre her, dass was passiert ist, Ian Fleming gestorben ist oder sowas. Irgendwas ist 25 Jahre her und alle James-Bond-Filme sind bei Amazon Prime. Also falls ihr mal nochmal so alte Klassiker nachholen wollt und ich glaube auch nur einen Monat, also nur im Oktober jetzt oder so.
Finde ich ein guter Tipp.
Ja, vielleicht auch für euch da draußen, falls ihr da Interesse an habt.
So, ich dachte, das ging nur an uns beide.
Ja, klar. bin ich dran überhaupt?
Ja, bist okay. Du.
Welcher Film hätte massiv davon profitiert, wenn er ein Animationsfilm gewesen wäre, anstatt klassisch gefilmt?
Ja, also Niklas, deine Fragen waren echt schwer, fand ich.
Ja.
Das war auch wieder eine, mit der ich mich echt rumgeschlagen habe. Und ich habe ganz lange überlegt, weil ich dann dachte, okay, irgendwas, wo epische Schlachten drin vorkommen, aber es kommt nicht episch rüber. Oder irgendwie, weil ganz viele Filme, die halt ein schlechtes Drehbuch haben, funktionieren als Animationsfilm auch nicht besser. Weil das schlechte Drehbuch bleibt ja. Also habe ich einfach nur überlegt, okay, welcher Film hätte dann vielleicht trotzdem optisch auch profitiert. Aber ich bin mit meiner Antwort auch wirklich nur halb zufrieden, muss ich dazu sagen. Weil ich habe, finde ich, nicht die perfekte Lösung gefunden. Ich bin am Ende gegangen mit Kampf der Titanen. Weil ich fand den zwar am Ende, den Kraken, schon nice, aber gerade dieses ganze Götteruniversum, ich dachte auch an God of War und so, aber das kommt ja jetzt, glaube ich, erst, ne? 2025 oder so soll da ja ein Film zu kommen. Das sind so Filme, die ich mir einfach super gut in so einem Hades-Animationsstil vorstellen kann. Also dieses Hades, dieses Game meine ich jetzt gerade, ne? Das Spiel.
Ja.
Und das so in diesem Style, so ein Götterfilm, glaube ich, ist noch mal cooler, als wenn ich das alles mit CGI lösen muss. Weil ich muss das einfach alles mit CGI lösen. Es geht ja nicht anders. Und dann ist dieser ganze Film halt extrem CGI überladen, finde ich. Und warum dann nicht direkt Animationsfilm nehmen? Wenn ich eh quasi 80% des Films animieren muss.
Ja.
Aber wie gesagt, ich bin jetzt mit Kampf der Titanen gegangen, aber ganz zufrieden war ich mit der Wahl nicht. Deswegen bin ich gespannt, was ihr rausgesucht habt.
Finde ich aber keine schlechte Wahl.
Ich bin vor allem gespannt, was Niklas rausgesucht hat, weil ich fand die Frage auch so mega schwer. Ich habe auch überlegt, was kann man denn, was sind denn für Vorteile überhaupt bei einem Animationsfilm? Ja, das leichtere optisch darstellen, aber dadurch sieht es halt optisch auch nicht so tief einsaugend aus. Ja. Ich hatte auf jeden Fall meine super Probleme. Während du geredet hast, ist mir gerade noch World of Warcraft eingefallen. Da wurde mal irgendwas verfilmt.
Das und ist ich fand, ein guter.
Der
das
sah
ist eine
gute richtig Antwort. Scheiße aus.
Ja, das
der
ist war wirklich eine gute gut. Antwort.
Ja. Deshalb, weil sonst wäre eigentlich meine Spaßantwort, weil mir nichts eingefallen ist, die Live-Remakes von den Disney-Filmen.
Ja. Finde ich sehr gut.
Aber ich habe
nichts gefunden. World of Warcraft ist tatsächlich ein super Beispiel. Also, weil das ist ja genau das, was Marcello auch angesprochen hat. Du brauchst da viel CGI für die. Und tatsächlich war auch viel CGI da drin. Ne? Also, die Orks waren ja größtenteils CGI-mäßig gemacht, glaube ich.
Ist alles so.
Aber durch diese Mischung davon sah das halt teilweise billig aus. Und Warcraft ist ja ein bisschen larger than life, so die Rüstung und sowas, so riesige Schulterpads und so.
Ja.
Das hätte vom Animationsstil auf jeden Fall profitiert.
Glaube ich auch. Finde ich auch eine gute Wahl.
Ich bin sehr gespannt bei dir.
Ja, ich habe etwas genommen, wovon ich schon mal hier geredet habe im Podcast, und zwar Der Goldene Kompass. Die Verfilmung von His Dark Materials. Das ist der Film, wo alle so einen Begleiterdämon haben, also so ein Tier, was die begleitet. Okay.
Ja, ich kenne den Namen nicht, aber ich
also habe den Film nicht mehr. Es gibt den Film Der Goldene Kompass mit Daniel Craig unter anderem und es gibt eine Serie, die auf dem Buchtitel beruht, His Dark Materials mit James McAvoy zum Beispiel. Und da wird halt viel damit gearbeitet, dass du Dämonen in Form von Tieren hast, die auch teilweise ihre Gestalt wandeln können und so. Das Problem von dem Film war, der kam gar nicht so schlecht an, der war aber viel zu teuer. Also der hat das Studio irgendwie fast 200 Millionen gekostet, hat viel zu wenig dann eingespielt, ungefähr gleich rausgekommen, aber die haben sofort Teil 2 und Teil 3 dann eingestampft, weil die gesagt haben, das lohnt sich nicht. Und der Film hätte massiv davon profitiert, ein Animationsfilm zu sein, weil du dann wahrscheinlich die Kosten für diese ganzen wirklich nonstop vorhandenen Tierwesen relativ gering halten hättest können als pure Animation und das wahrscheinlich als Trilogie dann gut an den Mann bringen hättest können. Vorausgesetzt natürlich, der Film ist immer noch gut und die Zuschauer nehmen den an. Aber das hätte ich super gefunden. Ja.
Das ist natürlich auch eine gute Herangehensweise, so die Kosteneffizienz, ne? Quasi, weil das natürlich schon, glaube ich, günstiger ist, da einen kompletten Animationsfilm zu machen, als alles eben mit CGI.
Ja. Muss ich auch hier an die Flop-Filme John Carter und sowas denken.
Ja.
Man bei all sowas das hätte überlegen können. Aber ein paar sind halt, also in den meisten Fällen ist halt, echte Leute bringen viel mehr Emotionen rüber, das sieht man ist näher drin. Das ist vielleicht der Grund, warum ich Animationsfilme nicht so geil finde.
Das finde ich zum Beispiel überhaupt nicht. Und ich finde, das ist etwas, was ein Argument ist dafür, dass du es von den großen Studios nicht gemacht hast, weil es viele Leute denken. Also ich habe das Gefühl, dass immer noch ein großer Teil des Standard-Kinopublikums Animationsfilme meidet. Und das ist eigentlich, also ich finde, das ist kein Argument, weil das ein Format ist. Und wenn das gut gemacht ist, dann kann das genauso viele Emotionen rüberbringen. Und genauso diese Epik erzeugen. Guck dir Arcane an oder sowas. Das ist also.
Ich glaube eher, dass das Problem ist, dass man Animationsfilme häufig mit Kinderfilmen verknüpft, einfach.
Das meine ich, dass die Zuschauerschaft halt das nicht bereit ist, sich anzugucken, weil die denken, das ist ein Kinderfilm.
Genau.
Oder, ja. Aber das ist ja nicht so. Also.
Ich finde auch, dass Animationsfilme Emotionen übermitteln können.
ich sag nicht, dass die das nicht können. Ich finde aber, dass das. Also die ganzen, ich bin so viele Filme durchgegangen, wo ich dachte, die in Animation, das wäre noch schlechter gewesen, weil einfach die Emotionen meiner Meinung nach weniger sind. Also wenn ich mir jetzt einfach mal vorstelle, The Father oder sowas, machst du als Animationsfilm null.
Ach, wieso? Also Animationsfilm heißt ja für mich nur, dass du irgendeine Art von Animation benutzt. Und es gibt so viele wirklich gute Animationsformate und Stile, die auch so viel Gefühl rüberbringen können. Also ich fasse da alles drunter zusammen unter Animationsfilme. Ne?
Ja, ja.
Sowohl Zeichentrick als auch so Pixar-Animationen oder sowas. Und ich habe zum Beispiel gestern noch ein Anime gesehen. Look Back hieß der. Das ist, der jetzt gerade in den Kinos läuft. Und ich hatte Tränen in den Augen davon, weil er mich so emotional berührt hat.
Ja, oder auch einfach Filme wie Up. Ganz, ganz simpel so ist doch auch. Ja. Also, ne, die schaffen das schon. Da hast du auch diesen alten Mann, klar, ist ein anderes Setting. Und ich gebe dir auch recht, ich glaube nicht, dass The Father jetzt davon profitieren würde, ein Animationsfilm zu sein. Aber wenn man jetzt nur The Father als Animationsfilm kennen würde, wäre es vielleicht trotzdem ein richtig guter Film.
Das kann durchaus sein. Ich glaube aber einfach schlechter. Und ich glaube, ab in, hättest du so einen wirklich alten Opi in echt. Also vielleicht liegt es an mir. Wenn ich Menschen ins Gesicht gucke und da Emotionen sehe, das triggert mich einfach mehr, als wenn ich das bei Animationscharakteren sehe. Auch wenn da Emotionen rüberkommen und sowas. Also das gerade ab und sowas, keine Frage. Oder die ganzen Inside-Out-Filme. Funktioniert super. Und der würde auch nicht in echt so unbedingt funktionieren.
Aber vielleicht funktioniert aber tatsächlich Animation auch nicht bei allen Menschen gleich. Das ist eigentlich ein interessantes Thema, ne? Also so, ob du, wenn du einen Animationscharakter siehst, ob das bei allen Menschen die gleiche Empathie oder sowas auslöst oder ob das teilweise unterschiedlich ist.
Und vielleicht mögen die Leute wie du dann Animationsfilme lieber und ich kann es dafür nicht so gut leiden, ne? Also ist ja auch übertrieben, ich mag ja ein paar. Aber spannender Gedanke.
Ja.
Auf jeden Fall.
Schwere Frage.
Das auch auf jeden Fall. Ja, ich habe noch eine letzte Frage. Das ist leider eine etwas negative Frage, mit der wir hier rausgehen. Aber ich wollte von euch wissen, was euch momentan am meisten an Hollywood stört.
Ja, das ist schwer, wo man da also genau anfängt. Also was mich auf jeden Fall stört, sind immer diese zu viele Remakes, zu wenig Neues, Innovatives und zu viele fette Blockbuster. Und zu wenig, ich sag mal, klassisch A24-Produktion. Und ich glaube, das hängt alles auch viel damit zusammen, dass da diese wahnsinnig großen Studios sind und die dann immer noch mal fusionieren und zu noch größeren Studios, noch größeren Monopoldingern werden und da gefühlt nur noch auf Geld geguckt wird. Deshalb, das finde ich alles sehr schade. Und dann gleichzeitig schlechte Arbeitsbedingungen, wo Streiks ja die einzige Lösung sind. Also ich glaube einfach, diese ganzen Monopolstudios gefällt mir nicht so.
war schon sehr viel genannt von den Punkten, die ich auch hatte. Aber was ich noch ergänzen will, ist, was jetzt aktuell nicht mehr ganz so schlimm ist, aber was die letzten 10 Jahre wirklich grauenhaft war, ist diese Multiversumssucht von jedem Studio, dass sie irgendwie alle ihre Charaktere verbinden mussten in einem Multiversum oder sowas und kein Film konnte für sich alleine da stehen. Das ist mir so am Sack gegangen. Das war beim MCU am Anfang noch ganz nett und die haben halt Milliarden damit gemacht. Deswegen hat jedes Studio gedacht, okay, ich will auch Milliarden machen. Jetzt spielen alle meine Filme im gleichen Universum. Und siehe da, am Ende kommt eine After-Credit-Scene, da kommt durch so ein Portal irgendwie, weiß ich nicht, reingelaufen, den du schon mal gesehen hast vor 20 Jahren. Ach, ist mir so auf den Sack gegangen irgendwann. Mhm. Ist ein bisschen weniger geworden, gefühlt. Habt ihr auch das Gefühl? Also ein bisschen zumindest, aber ist immer noch da auf jeden Fall.
Es ist auch da, glaube ich. Ja. Ja, ich glaube, im Endeffekt haben wir auch alle denselben Kernpunkt, weil ich kann das nur noch ergänzen, was du gesagt hast, Tobi. Ich habe bei mir aufgeschrieben gehabt, die Entwicklung zur Mutlosigkeit des deutschen Kinos. Weil ich das Gefühl hatte, im deutschen Kino war ganz lange das Problem, immer dieselben Filmarten, dieselben Schauspieler, die Til Schweiger-Filme, die Matthias Schweighöfer-Filme als einzige Comedy-Formate. Dann gab es immer diese Iris Berben, du hast immer so dieselben paar Charaktere gesehen und nur dann wurde ein Film überhaupt in den Kinos gezeigt. Und das fand ich immer, dass das immer die größte Schwäche war vom deutschen Kino, diese Mutlosigkeit, neue Schauspieler, neue Wege zu gehen, neue Geschichten zu erzählen. Immer Krimi. Im deutschen Fernsehen ist es ja immer Krimi. Also, ja. Und ich habe halt das Gefühl, dass sich das amerikanische Kino ein bisschen in diese Richtung entwickelt hat. Einfach mutloser geworden ist und dann lieber Teil 10 von Fast and Furious rausbringt, wo sie, wie du halt richtig sagst, klar damit rechnen können, die und die Einnahmen werden wir damit machen, weil das Franchise einfach funktioniert, anstatt zu sagen, hey, wir geben jetzt mal 200 Millionen an eine neue Filmidee, die halt ein bisschen riskanter ist, wo wir halt nicht so klar kalkulieren können, was wir damit wieder reinbekommen. Und ich finde, darunter leidet momentan die Filmlandschaft. Was nicht heißt, dass momentan keine guten Filme rauskommen, aber diese Tendenz ist einfach, finde ich, eine schlechte.
Wie war der Satz nochmal?
Ich habe gesagt, eine Entwicklung zur Mutlosigkeit des deutschen Kinos.
Ich finde, damit hast du schon mehr Drehbuchautorenpotenzial als viele deutsche Filme. Finde ich richtig gut,
ey. Ja, es ist wahr. Es ist nicht hoffnungslos, es gibt immer noch die Perlen, die es ja immer gibt, aber das sind schon alles Punkte, die einem ordentlich um den Sack gehen.
Ja.
Und schreibt uns in die Kommentare, was euch auf den Sack geht.
Ich wollte auch gerade so eine Überleitung zum Abschluss machen, aber
auf den Sack gehen. Deshalb meine ich auch, das ist jetzt schade,
dass
ich
das
jetzt...
Ist das auch okay.
Ja, deswegen meine ich, es ist schade, dass ich jetzt mit so einer Negativfrage hier rausgehe.
Ja, stimmt.
Aber ja, hat sich jetzt irgendwie so ergeben, dass es jetzt meine letzte Frage war. Aber sonst schreibt uns einfach mal, welche Schauspielernamen ihr so schön findet.
Guter Punkt. Ja. Genau. Und was die dummsten deutschen Filmtitel sind, die euch so begegnet sind.
Genau. Oh ja.
Und damit rappen wir das hier ab. Rap, 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 rap.